Ich glaube, Prabhu hat uns gebeten, etwas über das Erscheinen von Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur zu sagen, der vor etwa 10 oder 11 Tagen seinen Erscheinungstag hatte. So, His Divine Grace, seine göttliche Gnade, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada, ist der spirituelle Meister gewesen von dem Gründeracharya dieser internationalen Gesellschaft für Krishna Bewusstsein, nämlich seine göttliche Gnade, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So, als Srila Prabhupada in die westliche Welt kam und darauf angesprochen wurde, was seine Mission wäre, antwortete er: Es ist nicht meine Mission, sondern ich führe nur den Auftrag meines Guru Maharaj, meines spirituellen Meisters aus. So. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erschien in dieser Welt im Jahre 1874 in Orissa, in Jagannath Puri. Das ist ein heiliger Pilgerort in Indien an der Ostküste. Und er war der Sohn eines weiteren großen Vaishnava Acharyas, nämlich Srila Bhaktivinoda Thakur. Auf dem Altar, viele kennen diese 4 Bilder. Neben Srila Prabhupada gibt es noch 3 andere Persönlichkeiten, die auf Bildern dargestellt werden. Und der 4. von links, nein, doch, von, ja, von links. Der 4., also der 1. von rechts. das war Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Prabhupada sagte oft, Krishna-Bewusstsein ist einfach für die Einfachen, kompliziert für die Komplizierten. Das war eben ein Beispiel, wie man sich das Leben im Krishna-Bewusstsein schwer machen kann. So, Bhaktivinoda Thakur war ein sehr bedeutender Vaishnava Acharya, weil er in einer Zeit erschien, in der das reine Vaishnava-Tum, das reine Krishna-Bewusstsein, so wie es von Sri Chaitanya Mahaprabhu gelehrt oder etabliert wurde und von den 6 Goswamis auch noch tiefer fundamentiert wurde, dieses reine Vaishnava-Tum des Krishna-Bewusstseins war in der Zeit, wo Srila Bhaktivinoda Thakur lebte, fast völlig verloren gegangen. Das hatte mehrere Gründe. Im 19. Jahrhundert wurde Indien von vielen Einflüssen sehr stark beeinträchtigt. Einmal wissen wir, dass Indien unter der Kolonialherrschaft Großbritanniens stand und die Engländer, die Briten, versuchten stets mit allen Mitteln, vedische Sichtweisen zu verdrängen. Zum Beispiel in den Schulen wurde nicht mehr die Bhagavad Gita gelehrt offiziell oder andere heilige Schriften der Veden, sondern die Schüler lasen William Shakespeare oder Charles Dickens, sind so die mir so einfallen, aus der englischen Literatur. Und unter den intellektuellen Indern wurde es auch modern, sich für solche Literatur zu interessieren, sich für die westliche Lebensweise zu interessieren, in London Jura zu studieren und zu der modernen westlichen High Society zu gehören. Das war ein Einfluss, der dort damals herrschte. Ein weiterer war, dass, einen Moment, ich habe mir hier was notiert. Ein weiterer war die sogenannte Sahajya-Bewegung oder der Sahajya-Einfluss. Sahajya, das sind Menschen, die äußerlich wie Vaishnavas aussehen. Sie haben auch Tilak, sie haben alle Äußerlichkeiten eines Vaishnavas. Sie chanten sogar Hare Krishna und führen andere hingebungsvolle Tätigkeiten aus. Doch ihr Bewusstsein ist derart ausgerichtet, dass sie Hingabe zur Schau stellen. Also nicht wirklich den strikten Pfad des hingebungsvollen Dienstes, wie er in den vedischen Schriften niedergelegt wurde, ausführen, sondern darauf verzichten, weil es auch mit Mühe verbunden ist und allen möglichen materiellen Tätigkeiten der Sinnbefriedigung nachgehen, aber trotzdem der Öffentlichkeit zeigen wollen, dass sie sehr fortgeschrittene Vaishnavas sind. Also diese Menschen werden von den Vaishnava-Acharyas als Sahajiyas bezeichnet. Menschen, die das Krishna-Bewusstsein billig nehmen, die künstlich anfangen zu weinen. Und wenn wir jetzt einen Kirtan, nachher machen wir einen Kirtan höchstwahrscheinlich, dann würde ein Sahajiya plötzlich zu Boden fallen und anfangen zu weinen und sich auf den Boden wälzen und rufen, Radhe! Und alle Leute würden denken, mein Gott, ist dieser Mensch ein fortgeschrittener Vaishnava? Und so würden sie ihn mit Blumengirlande umhängen und ihm Geschenke darbringen, sodass dieses Fehlkonzept, das breitete sich wie eine Epidemie in Bengalen und über Indien aus. Und die Menschen, die einen vernünftigen Geist hatten, die für die Religion etwas Nüchternes, etwas Wissenschaftliches war, die verstanden, dass hier nur eine Show stattfand. Und sie missbilligten dieses Verhalten aus gutem Grunde, kann man sehr gut nachvollziehen. Und sie lehnten somit das Vaishnavatum immer mehr ab. Sie wollten mit sogenannten Vaishnavas und mit der Lehre des Krishna-Bewusstseins nichts mehr zu tun haben. Weil sie verstanden, das ist ein Scharlatan. So, und der dritte sehr schwere Einfluss damals, das waren die Kastenbrahmanas. Die Kastenbrahmanas, das waren Menschen, die durch Geburt der Brahmana-Kaste zugeordnet waren und einfach nur durch die Geburt der Meinung waren, Krishna-Bewusstsein, die vedischen Schriften, das wäre ihr alleiniges Eigentum. Und Menschen, die in anderen Familien Geburt nehmen, ganz zu schweigen von Mohammedanern oder Hundeessern, Chandalas und noch mehr ganz zu schweigen von westlichen Menschen, die hatten keinen Anspruch darauf, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren oder zu lehren. So mit diesen starken Einflüssen wurde Srila Bhaktivinoda Thakur konfrontiert und es fiel ihm sehr schwer, Krishna-Bewusstsein in seiner reinen Form zu verbreiten. Und so betete er zu Krishna, dass er ihn einen Assistenten schicken möge, der ihm dabei hilft, das Krishna-Bewusstsein auf sehr starke und einflussreiche und reine Art und Weise zu verbreiten. Entschuldigung, mal kurz was trinken. Und so erschien Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur im Jahre 1874. Er war einer von vielen Söhnen. Srila Bhaktivinoda Thakur hatte insgesamt 13 Kinder. Und als Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Geburt nahm, da sahen die Weisen und die Leute, die sich auskannten, die Astrologen, die sahen alle glückverheißenden Merkmale, in Sanskrit Lakshanas bezeichnet, auf die ein solcher Vaishnava hat lange Ohrläppchen und er hat sehr bestimmte Merkmale. Als er 6 Monate alt war und in Puri dass Jagannath Ratha Yatra stattfand, was auch in Köln stattfindet, da blieb dieser Wagen mysteriöserweise 3 Tage vor dem Hause Bhaktivinoda Thakurs stehen. Keiner konnte ihn bewegen. Und so sagte Bhaktivinoda Thakur zu seiner Frau Bhagavati: Nimm das Kind und bring es vor den Wagen Lord Jagannaths. Das tat sie, und genau in dem Moment, wo sie vor Jagannath, vor der Bildgestalt trat, da fiel die große Girlande von Lord Jagannath herunter, genau auf den kleinen Babykörper von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Und alle, die Priester, waren alle sehr erstaunt und verstanden, oh, das hat was zu bedeuten. Als Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 5 Jahre alt war, also noch ein kleines Kind, da nahm es eine Mango aus dem Haus, lag in der Küche, und biss freudig in diese saftige Mango. Und Bhaktivinoda Thakur bekam es mit, sein Vater, sagte, oh, ein Kind, diese Mango wollte ich eigentlich zu Krishna opfern. Diese Mango ist noch gar nicht geopfert. Das ist schade. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war so beschämt darüber, dass er diese Droga, noch nicht geopferte Mango, kostete, bevor sie der höchste Herr gekostet hatte, dass er auf der Stelle das Gelübde auf sich nahm oder den Schwur aussprach: Ich werde in meinem ganzen Leben niemals eine Mango berühren. Und er tat dies tatsächlich sein ganzes Leben. Wir hatten einmal, als wir noch in Garbsen gewohnt haben, eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Es war der Erscheinungstag von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, und wir haben viele Freunde eingeladen. Und wir haben uns überlegt, ja, was kochen wir dann? Und dann hatte ich die Idee, Mango-Shrikant. Und ich kaufte, glaube ich, so 3 Paletten voll mit Joghurt, gab sehr viel Geld aus. Und dann hatte ich auch so Mango-Dosen, die man so in einer Dose hat, so püriert. Und dann wollte ich am Abend zuvor den Joghurt aufhängen in diese Stofftücher. Und dann floss der Joghurt einfach so durch diese Maschen des Stoffes. Und ich konnte nichts machen. Da kam immer Matsch, unten so Joghurtmatsch wieder raus. Ich dachte, was ist mit diesem Joghurt? Ich versuchte ein anderes Tuch, und so nach einer Stunde war ich völlig verzweifelt. Was ist das für ein komischer Joghurt? Ich nahm den Joghurt, und da war ganz viel Gelatine drin. Ich dachte, den ganzen Joghurt kann ich praktisch nicht benutzen. Und plötzlich fiel es mir ein, ja, ganz klar, ich soll gar keinen Mango-Shrikant machen, weil Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erwünscht sich keinen Mango-Shrikant. Also sogar noch heute können wir diese Erfahrung machen, dass Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nichts mit Mangos haben möchte. So, ich möchte kurz Moment. Ich möchte kurz auf die Lehren Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs eingehen. Zuerst einmal, bevor er sich entschied, erstmal ist wichtig, er wurde auch eingeweiht von Gurkishore Das Babaji, ist auch eine sehr herzzerreißende Geschichte, die wir heute nicht erzählen können. Dafür braucht man einen ganz eigenen Nachmittag. Aber als er den Entschluss fasste, zu predigen, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, sagte er, ich muss erstmal sehr tiefe Reinheit besitzen, bevor ich predige. Und so nahm er das Gelübde auf sich, 1 Milliarde Hare Krishna Mahamantras zu chanten und dann erst zu predigen. Für diejenigen, die wissen wollen, Wie viel sind 1 Milliarde? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Das war einer. So 1 Milliarde solcher Mantras. Das sind umgerechnet jeden Tag 192 Runden. Ihr kennt diese Kette, die wir, auf der wir diese Mantra-Meditation betreiben. Und diese 192 Runden jeden Tag, die muss man für 9 Jahre absolvieren. Und dann haben wir 1 Milliarde Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und so ging Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur an das Ufer des Ganges in Mayapur Dam, wo Keshava jetzt auch seine Pilgerreise unternehmen wird. Und er hatte eine Hütte und so fing er an zu chanten. Erster Tag, zweiter Tag. Praktisch wie Haridas Thakur. Und als da die Hütte ein Loch im Dach hatte, da war Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, das war zu viel Verstrickung, das zu renovieren. Und so ließ er sich einen Regenschirm schenken und befestigt ihn genau dort, wo das Loch der Hütte war. Das war dann seine Reparatur und er chantete weiter. So einmal unterbrach er dieses Gelübde, nämlich als die Kastenbrahmanas, von denen ich vorhin gesprochen habe, sie wollten ein für alle Mal klarstellen, dass die Brahmanas die höchste Menschenkategorie ist. Und auch sogenannte Vaishnavas, wie sie sagten, die aus niederen Familien stammten, die mussten auch verstehen, dass sie unter den Brahmanas sich einzuordnen hatten. Und so ließen sie eine Konferenz einberufen, in der sie das schastrisch beweisen und etablieren wollten für die Zukunft. Ein für alle Mal wollten sie das klarstellen. So Bhaktivinoda Thakur, der gefürchtetste Gegner der Kastenbrahmanas war, weil er immer wieder sehr kraftvolle Belege lieferte, dass ein Vaishnava sogar transzendental zu einem Brahmana steht. Er wurde auch zu diesem Treffen eingeladen. Er war mit anderen Worten der Repräsentant der Gegenpartei. Doch unglücklicherweise wurde er von einer sehr schweren Krankheit heimgesucht und konnte nicht an dieser Konferenz teilnehmen. Und so, als Bhaktisiddhanta Saraswati seinen Sohn davon Kunde bekam, da erklärte er sich bereit, mit den Segnungen seines Vaters an dieser Konferenz beizuwohnen. So als er wurde sehr vornehm empfangen und kam dann zu dieser Konferenz, wo die gelehrtesten Pandits, das sind vedische Professoren, die Hunderte, Tausende von Sanskrit-Versen auswendig können und blitzschnell ein Thema mit Argumenten beweisen können. So diese Pandits saßen alle auf einer großen Bühne und sie versuchten also ihre Versionen zu liefern. Und dann kam Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur an die Reihe. Und alle waren sehr gespannt auf seine Rede. Und er begann, die Herrlichkeiten der Brahmanas zu verkünden. Er zitierte einen Sanskrit-Vers nach dem anderen aus Schriften, die den Pandits bekannt waren, aber auch aus Schriften, die den Pandits völlig unbekannt waren. Und diese Gelehrten waren nachher erstaunt darüber, über diese Gelehrsamkeit von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Er beherrschte Sanskrit-Texte, von denen kaum einer gehört hatte. Und
sie wurden sehr zufrieden, über die Herrlichkeiten der Brahmanas zu hören. Sie riefen Jai, Ki Jai, Sadhu, Sadhu. Dann begann Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur zu erklären, dass ein Vaishnava noch höher als ein Brahmana ist. Und wieder begann er, einen Sanskrit-Vers nach dem anderen zu zitieren. Und einen möchte ich heute euch vorlesen, nämlich aus dem Srimad Bhagavatam, dritter Kanto. Es sind zwei Verse, die ich kurz hier beschreiben möchte, zitieren möchte. Und zwar, Sanskrit geht, Yannamadeya Shravananukirtanat Yat Pravanat Yat Smaranat Api Kvachit Svado Pisatya Savanaya Kalpate Kunta Punaste Bhagavan Nudarshanat. Kapila Dev spricht hier, ganz zu schweigen von dem spirituellen Fortschritt von Menschen, die die höchste Person von Angesicht zu Angesicht sehen. Sogar jemand, der in einer Familie von Hundeessern geboren wurde, wird augenblicklich befähigt, vedische Opfer darzubringen, wenn er nur einmal den heiligen Namen des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ausspricht oder über den Herrn chantet, von seinen Spielen hört, ihm Ehrerbietungen darbringt oder sich auch nur an ihn erinnert. Und der zweite Vers. Aho Bhatashva Pachoto Gariyan Yajiva Greva Tate Namatubhyam Tepus Tapaste Juhuvu Sasnur Arya Brahmanuchunama Grinanti Yete. O, wie glorreich sind diejenigen, deren Zungen deinen heiligen Namen chanten. Selbst wenn sie in den Familien von Hundeessern geboren wurden, sind solche Personen verehrenswert. Diejenigen, die den heiligen Namen deiner Herrlichkeit chanten, müssen alle Arten von Entbehrungen und Feueropfern ausgeführt und alle guten Umgangsformen der Aryas entwickelt haben. Dass sie den heiligen Namen deiner Herrlichkeit chanten, bedeutet, dass sie an allen heiligen Pilgerorten gebadet, die Veden studiert und alle erforderlichen Bedingungen erfüllt haben müssen. Ich lese eine kleine Passage noch aus der Erläuterung, die sehr lang ist, vor. Der heilige Name muss gechantet werden, um den höchsten Herrn zu erfreuen, nicht für irgendwelche Sinnenbefriedigung oder berufsmäßige Zwecke. Wenn diese reine Geisteshaltung vorhanden ist, mag jemand in einer niedrigen Familie wie die eines Hundeessers geboren sein, und trotzdem ist er so glorreich, dass nicht nur er selbst geläutert wird, sondern dass er auch durchaus imstande ist, andere zu befreien. Er ist geeignet, über die Bedeutsamkeit des transzendentalen Namens zu sprechen, ebenso wie es Haridas Thakur tat. Er wurde dem Augenschein nach in einer Familie von Mohammedanern geboren, doch weil er den heiligen Namen des höchsten Herrn ohne Vergehen chantete, ermächtigte ihn Sri Chaitanya, die Autorität oder der Acharya des Verbreitens des heiligen Namens zu werden. Es war unerheblich, dass er in einer Familie geboren wurde, war, die nicht den vedischen Regeln und Vorschriften folgte. Chaitanya Mahaprabhu und Advaita Prabhu betrachteten ihn als Autorität, weil er den heiligen Namen des Herrn ohne Vergehen chantete. Autoritäten wie Advaita Prabhu und Sri Chaitanya anerkannten sogleich, dass er bereits alle Arten von Entbehrungen ausgeführt, die Veden studiert und alle Opfer dargebracht hatte. Das versteht sich von selbst. Es gibt jedoch eine Klasse von Erbfolge-Brahmanas, Smarta-Brahmanas genannt, die der Ansicht sind, dass selbst dann, wenn solche Menschen, die den heiligen Namen des Herrn chanten, als geläutert angesehen werden, sie sich den vedischen Riten zu unterziehen oder ihre nächste Geburt in einer Familie von Gamanas abzuwarten haben, um die vedischen Rituale ausführen zu dürfen. Doch im Grunde stimmt das nicht. Ein solcher Mensch braucht nicht auf seine nächste Geburt zu warten, um geläutert zu werden. Er wird sogleich geläutert. Man versteht, dass er bereits alle Arten von Riten ausgeführt hat. Es sind die sogenannten Brahmanas, die im Grunde verschiedene Arten von Entbehrungen auszuführen haben, bevor sie diesen Punkt der Läuterung erreichen können. Es gibt noch viele andere vedische Vorgänge, die hier nicht beschrieben sind, doch all diese vedischen Rituale haben sich die Chanter des heiligen Namens bereits unterzogen. So solche Verse zitierte Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, und zum Schluss war die ganze Belegschaft der Smarta Brahmanas, dieser Kasten Brahmanas, sie konnte nichts mehr hervorbringen, um Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur zu widerlegen. Und die ganze Bevölkerung, die dieses Schauspiel beobachtete, sie wurden nachher ganz, sie fingen an zu jubeln und sie trugen Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur auf einer Sänfte und bewarfen ihn mit Blumen. Und so wurde ein und für alle Mal bestätigt, dass ein Vaishnava, jemand, der die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt, seinen heiligen Namen chantet, er ist transzendental zu allen Varnas, wie Brahmanas, Kshatriyas, Vaishya und Shudra. Diese vier Varnas, ich wollte eigentlich diesen Vers mit euch chanten, aber das machen wir ein andern Mal. Aber alle diese Varnas sind von den drei Erscheinungsweisen der Natur beeinflusst. Aber ein Vaishnava, der die höchste Persönlichkeit Gottes 24 Stunden am Tag verehrt, er transzendiert diese drei Erscheinungsweisen. Und automatisch ist er auch ein Brahmana. Denn ein Brahmana, es wird gesagt, dass ein Brahmana das höchste Brahman kennen muss, sonst kann er kein Brahmana sein. Doch das Brahman ist nur der untere oder der untergeordnete Aspekt der absoluten Wahrheit. Wir finden im ersten Kanto Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdyate. Dort wird beschrieben, Vedanti Tat Tattva, wie das die Gelehrten Weisen, die die absolute Wahrheit kennen, die unterteilen diese absolute Wahrheit in Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes, die höchste Verwirklichung, dann Paramatma, das ist die Überseele im Herzen aller Lebewesen, und Brahman, das ist die alldurchdringende Ausstrahlung. So ein Vaishnava, der den höchsten Aspekt kennt, erkennt automatisch auch den mittleren und den unteren Aspekt. Und deshalb ist ein Vaishnava, der die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, oder in einer anderen Vishnu-Form verehrt, automatisch auch Autorität über die anderen Verwirklichungen. So, das, um jetzt zum Schluss zu kommen, war eines der großen Feldzüge von Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Jetzt kein Feldzug mit Schwert und Schild oder mit irgendwelchen Waffen, wie das heutzutage oft verstanden wird, sondern diese großen Acharyas, die haben, ihre Waffe war das Srimad Bhagavatam. Und das Srimad Bhagavatam ist für dieses Zeitalter des Kali der Maßstab für religiöse Prinzipien. Und wenn wir, die Gottgeweihten, auch die wir hier sitzen, wenn wir uns mehr mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigen, die Bücher von Srila Prabhupada mit Aufmerksamkeit lesen, und ich habe auch gehört, dass hier in Köln manchmal abends so, wie nennt man das, so Lesestunden stattfinden, wo gemeinsam unter kundiger Führung die Schriften zusammen studiert werden, dann können wir alle Missverständnisse, die es heutzutage in der Welt gibt. Atheismus, also ja, atheistische Konzeptionen, Unpersönlichkeitsphilosophie, Kastendenken und so weiter. Das können wir alles mit dem Wissen des Srimad Bhagavatams widerlegen. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht möchtest du noch jemand machen, Frau. Ja. Hare Krishna, vielleicht habt ihr eine Frage oder irgendetwas, was ihr auf dem Herzen habt, können wir darüber noch sprechen.
Natürlich, eine Klasse. Ich habe mich nur gefragt, wie wir das Wissen, dass der Vaishnava glorreich ist als der Brahmana, gebrauchen können am besten, wo es Kompetenz von Brahmanen oder Kasten so viel gibt, zumindest nicht mehr, wie man das mit dem modernen Brahmanen am besten, den intellektuellen, im wissenschaftlichen Bereich, wie man diesen Ansatz auch hier benutzen kann. Denn wenn ich mir in Indien predigt und diesen Bezug zu dieser Kultur nicht so hat.
Ja, in der westlichen Welt haben wir keine smarter Brahmanas, wie wir sie in Indien finden. Und viele intellektuelle Menschen, die vielleicht akademische Berufe inne haben, die wissen nicht, was Brahmanas sind, was die für Eigenschaften haben. Doch diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist ja auch in die Welt gekommen, in die westliche Welt gekommen, um den Menschen hier zu erklären, was ist ein Brahmana, was ist ein Kshatriya und so weiter, was ist ein Sannyasi, ein Haushälter. Und umso mehr die Menschen davon erfahren, dann kann man ihnen auch den Unterschied erklären zwischen einem Vaishnava und einem Brahmana. Und selbst in der westlichen Welt gibt es so etwas wie ein Kastensystem, das Menschen, die in akademischen Berufen sich befinden, den Anspruch haben, dass sie unantastbar sind. Wir hatten einmal in einer Universität über das Kastensystem gesprochen und haben die Brahmanas beschrieben als die Lehrer, die Professoren und als die intellektuellen Menschen, die die Gesellschaft ausbilden. Da saßen viele Doktoren und Professoren in der Zuhörerschaft. Und alle, man konnte so etwas wie ein, ach ja, hab ja immer schon irgendwie gewusst, dass selbst aus anderen kulturellen Blickwinkeln ich etwas ganz Besonderes bin. So als dieses Gefühl bei ihnen so richtig sich ausgebreitet hatte, da konnten wir es uns nicht verkneifen, noch ein paar andere Dinge zu sagen. Wir sagten dann, es ist jedoch so, dass ein Brahmana, er muss völlig in sich in der Erscheinungsweise der Tugend befinden. Er muss ein Leben der Tugend führen. Das bedeutet, er muss 4 Prinzipien einhalten. Dann haben wir die Prinzipien aufgezählt. Ein Brahmana sollte keine Berauschungsmittel zu sich nehmen. Er sollte kein Glücksspiel betreiben. Er sollte kein Fleisch, kein Fisch und keine Eier konsumieren. Und er sollte keine unerlaubte Sexualität haben. Da sahen die Gesichter dieser Person ein bisschen anders aus. Wir haben gesagt, dass nach vedischer Sichtweise solche Menschen, die mögen sehr gelehrt sein, sehr viel auswendig kennen, aber sie werden aus der Sicht der vedischen Kultur nicht als Brahmanas akzeptiert. Okay. So, wir haben das jetzt nicht gesagt, um die zu ärgern oder um die irgendwie zu entmutigen, sondern ganz im Gegenteil, dass sie verstehen, ja, es reicht nicht nur, gelehrt und gebildet zu sein, sondern vedische Kultur oder brahmanische Kultur bedeutet auch Charakter, dass man einen sehr hohen Charakter haben muss, einen sehr, edlen Charakter haben muss, genau. Und wir haben dann diese kurze, sehr schöne Geschichte erzählt. Es gab eine Gurukul-Schule in Indien vor langer, langer Zeit und der Lehrer hieß Gautama Rishi, ein sehr gelehrter und fortgeschrittener Rishi, Weiser. Und er eröffnete seine Schule und er sagte, in meiner Schule dürfen nur Kinder zugelassen werden, die Brahmanas sind. Und dann kamen die Kinder von den Brahmana-Familien und traten in seine Schule ein und er fragte sie, jeder eine nach dem anderen, wer ist denn dein Vater? Ja, mein Vater ist so und so Pandit, meine Mutter ist so und so. Und dann kam er plötzlich zu einem Kind, so, wer sind deine Eltern? Und der Junge sagte, tut mir leid, Swamiji, aber meine Mutter, das ist die und die, aber mein Vater weiß ich nicht. So, selbst heutzutage ist das nicht sehr, können wir uns nicht gerade sehr gut profilieren, wenn wir Leuten erzählen, ja, meine Mutter ist hier, mein Vater, keine Ahnung. Das, selbst heutzutage gibt uns das nicht gerade einen sehr edlen Anstrich. Damals war das noch viel strikter in der vedischen Kultur. Na gut, dann frag deine Mutter, wer dein Vater ist. Er ging nach Hause am nächsten Tag. So, was hat sie geantwortet? Swamiji, sie kann sich nicht mehr daran erinnern, sie hatte so viele Männer. Und der Gautama Rishi sagt, du bist hiermit aufgenommen in die Schule. Und alle anderen Kinder wunderten sich. Swamiji, wie kann das sein? Manche beschwerten sich. Und er sagte, dieser Junge, er ist ehrlich. Und Ehrlichkeit ist die erste Eigenschaft eines Brahmanas. Wenn ein Mensch ehrlich ist, dann ist er geeignet, ein Brahmana zu sein. Wenn jemand lügt, fällt er gleich raus. So, das war dieses Beispiel. Das geht auch um Charakter in der brahmanischen Kultur. Und ein Vaishnava, um zum Schluss zu kommen, er hat automatisch alle guten Eigenschaften. Titikshava, Karunika, Surida, Sava, Dehina. Er ist allen Lebewesen freundlich gesinnt. Er hat keine Feinde. Er ist barmherzig. Er ist großmütig, tolerant, duldsam und an das Wohl eines jeden Lebewesens interessiert. Und deshalb hat er alle guten Eigenschaften und ist automatisch auch ein Brahmana. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Ki Jai. Gaura Premanandi Hari Guru.